Liebe Zuhörer, viele Menschen in Deutschland sind verunsichert. Inflation, Kriegssorgen, politische Krisen. Und auch in Kirchen und Gemeinden macht sich eine seltsame Stimmung breit. Vorsichtig, zurückhaltend, fast schon resigniert. Bloß nicht anecken, bloß niemanden verlieren. Aber was, wenn genau das zum Problem wird? Sind wir gerade als Christen zu ängstlich geworden? Und was würde sich verändern, wenn wir anders mit Angst umgehen? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Stefan Holthaus, Rektor der FTH in Gießen, der heute einen Appell an Sie richtet. Christen, seid keine Angsthasen. Wir sprechen heute über Krisen, Glauben und die Frage, warum Mut heute vielleicht nötiger ist denn je. Mein Name ist Arthur Reiswig, Sie hören FDR Podcast und wir steigen direkt ein. Ich begrüße Sie ganz herzlich jetzt hier bei mir im Studio, Herr Professor Holthaus. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich auch.
Herr Holthaus, Sie beklagen, dass die Menschen in Deutschland, auch die Christen, viel zu zaghaft sind, ängstlich, sogar resignativ. Woran machen Sie diese Mutlosigkeit eigentlich fest?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe Daten dazu. Ich fange mal an mit einer Umfrage, die die R&V-Versicherung jedes Jahr macht über die Ängste der Deutschen. Gibt schon seit 30 Jahren. Und das sind in erster Linie zunächst einmal wirtschaftliche Ängste, also Angst vor Inflation oder Steuererhöhungen oder man kann die Miete nicht mehr zahlen, Angst vor Altersarmut. Und bei den jüngeren Leuten kommt jetzt seit etwa 2-3 Jahren auch die Kriegsangst dazu. Und das ist ja auch nicht unberechtigt. Russland führt Krieg gegen die Ukraine, rüstet massiv auf. Und einige Experten rechnen ja damit, dass Russland auch die NATO angreifen könnte oder wird, vielleicht sogar in den nächsten Jahren. Man spricht von 2029, möglicher Angriff Russlands auf Europa. Also da kann man verstehen, dass Leute auch mutlos sind, ängstlich sind, resignativ. Was mir besonders Schwierigkeiten macht, ist aber nicht nur diese gesellschaftliche Situation und die Ängste, sondern auch die Ängste in den Gemeinden. Also eine resignative Stimmung in vielen Kirchen, in vielen Gemeinden. Man beschäftigt sich natürlich auch seit Jahren jetzt mit Rückzugsfragen. Man legt Gemeinden und Kirchengemeinden zusammen. Auch so ein bisschen so das Problem, das hat ja noch nie geklappt, wenn man neue Dinge einführen will. Man hat kaum noch Ziele für die Zukunft. Man verwaltet eher, statt zu gestalten. Man hält irgendwie die eigenen Truppen noch einigermaßen zusammen. Und ich sage offen, ich ärgere mich auch mitunter über mutlose öffentliche Äußerungen von Kirchenleitern, auch Gemeindeleitern mitunter, die eher nach hinten gewandt sind, nach rückwärts gewandt sind und nicht nach vorne. Man will ja auch niemand vergraulen und auf die Füße treten. Und das Ganze ist so eine ängstliche, mutlose, resignative Stimmung, die ich auch bei meinen vielen Diensten in den Gemeinden spüre.
Was würden Sie sagen, woher kommt diese Mutlosigkeit? Kann man das irgendwie nachvollziehen?
Ja, absolut. Denn wir haben alle ja die letzten Jahre eher als Krisenjahre erlebt. Ich denke an die Corona-Pandemie oder den 4 Jahre schon dauernden Krieg in der Ukraine. Also Europa hat wieder Krieg oder manche wirtschaftliche Probleme, die wir erleben. Also viele haben das Gefühl in unserem Land, es geht bergab. Wir sind auf der Verliererstraße. Das Grundgefühl hat Andreas Reckwitz, der Soziologe, mal das Gefühl des Verlustes bezeichnet. Und Menschen, die immer wieder denken, ich verliere Dinge, die sind natürlich häufig resignativ und mutlos. Wir sind die Verlierer. Und hinzu kommt noch, dass in Deutschland dann auch alles schlecht geredet wird. Die Deutsche Bahn zum Beispiel oder die Fußballnationalmannschaft oder die Politik da oben. Alles pfeifen, könnte man sagen. Und wir sind in so einer Negativspirale gefangen und das führt auch zu dieser resignativen Stimmung, die ich merke. Dann kommen auch noch natürlich Dinge hinzu, Berliner Flughafen, kann man ja stundenlang sich drüber ergötzen oder Stuttgart 21 wird nicht fertig und so. Bei uns klappt ja eigentlich gar nichts. Also diese Unzufriedenheit nimmt zu, gepaart mit manchem Ärger auch und Resignation und dann mit dem Denken, früher war ja alles besser. Und auf diesem Nährboden in der Gesellschaft entsteht eine unglaubliche Mutlosigkeit, wenn man nach vorne denkt. Und das ist in der Gemeinde ja nochmal potenziert, weil die christlichen Kirchen und Gemeinden sind ja von Erfolglosigkeit geprägt. Ja, wir sind eine Minderheit geworden in unserer Gesellschaft. Weniger als 50% der Deutschen gehören überhaupt noch irgendeiner Kirche an. Der Gottesdienstbesuch stagniert oder nimmt ab. In der evangelischen Kirche gehen nur noch 3% der Mitglieder überhaupt regelmäßig in den Gottesdienst. Ich merke es auch in unserem Bereich hier, die theologische Ausbildung. Wir haben seit den 80er Jahren, das muss man sich mal vorstellen, einen Rückgang der Theologiestudentenzahlen in evangelischer Theologie, die auf Pfarramt oder Pastorenamt studieren, um 80-90%. Ja. Und das Gefühl schleicht sich da auch schnell ein, den Glauben interessiert keiner mehr. Wir sind im Grunde genommen die letzten Mohikaner. Und das ist auch eine Stimmung, die sich in unserer Gemeinde breit gemacht hat, diese Mutlosigkeit.
Wozu führt das Ganze? Was sind die Folgen? Ist das absehbar?
Ja, gesellschaftlich total absehbar und auch schon Realität. Die Soziologen sagen, wir haben eine Flucht ins Private. Ja, wir ziehen uns zurück aus der Öffentlichkeit. So ein bisschen so die Mentalität, my home is my castle, sagt man da im Englischen, ja. Man lädt auch immer weniger Leute zu sich nach Hause ein. Es gibt da so Studien darüber, über Gastfreundschaft. Nimmt stark ab. Wir gehen mit Gästen lieber in ein Restaurant, ja, und schotten uns zu Hause, aber lieber ab ins Private. Rückzug ins Bekannte, ins Vertraute, eine starke Harmoniesehnsucht und der Wunsch nach Sicherheit. Man scheut das Risiko, das Unbekannte, auch den Fremden natürlich. Die ganze Fremdenfeindlichkeit kommt daher. Man umgibt sich dann auch ganz schnell mit Gleichgesinnten, bestätigt sich dann gegenseitig in so einer Blase, schottet sich dort ab. Und die Auseinandersetzung und der Diskurs mit anderen hat stark abgenommen. Vor allen Dingen, man misstraut sich auch gegenseitig. Es gibt eine neue Studie von einem Soziologen, Aladdin El-Mafalani heißt er. Das Buch heißt Die Misstrauensgemeinschaft und er untersucht die deutsche Gesellschaft. Warum gibt es so viel Misstrauen? Den da oben gegenüber, den anderen Gruppen gegenüber. Das alles sind ja Folgen von dieser Ängstlichkeit, dieser resignativen Stimmung. Wir sehen es auch in der Wirtschaft. Kaum einer will mehr selbstständig sein. Man flieht lieber in das Beamtentum. Auch in der Finanzwelt, die ganze Flucht in das Gold als Krisenwährung ist ja Ausdruck dieser inneren Unsicherheit. Und die Folgen für Kirche und Gemeinde sind dann ähnlich. Also wir tun uns unglaublich schwer, Menschen außerhalb unseres Milieus zu erreichen. Man bleibt dann lieber doch unter sich, auch im Hauskreis. Die Evangelisation steckt da auch in der Krise. Wir haben ja doch eher Angst, andere überhaupt einzuladen oder anzusprechen. Warum? Weil wir unsere Kuschelzonen brauchen. Und unsere Kuschelzonen nicht verlassen wollen, auch in unseren Kirchen. Hinzu kamen dann noch die Überängstlichen, nähren sich von den Apokalyptikern, also denen, die aus der Krise noch Profit schlagen. Die Populisten, die Angstmacher, die Verschwörungsideologen, die immer ja nur das Negative in der Gesellschaft sehen und das überhöhen und damit natürlich auch Ängste schüren. Und die größte Folge ist dann auch, wir leben gesellschaftlich als Christen sehr angepasst, laufen so ein bisschen unter dem Radar, würde ich mal sagen. Wir wollen auf keinen Fall auffallen, auf keinen Fall negative Schlagzeilen machen. Und eigentlich sind wir feige geworden. Ja, wir sind Leisetreter geworden.
Jetzt betonen Sie immer wieder, dass die Bibel an diesem Punkt gerade einen anderen Ton setzt. Welcher ist das?
Ja, und deswegen ist mir dieses Thema ja so ein großes Anliegen. Also wenn ich in die Bibel hineinschaue, ich habe mal so die Bibel auch gelesen unter diesem Blickwinkel, Angst und Mutlosigkeit, dann stelle ich zunächst mal fest, die Bibel ist ein Buch voller Krisen. Ja, und es gab in der Menschheitsgeschichte und in der Geschichte Israels und der Gläubigen, der ersten Christen, ja unfassliche Auseinandersetzungen, die viel, viel stärker waren und viel schlimmer waren, als wir das heute haben. Und deswegen sage ich zunächst einmal, wenn wir uns heute als eine Krisennation bezeichnen, dann war das in der Bibel ja noch 10-mal schlimmer. Was die Leute dort alles erlebt haben, umgeben von Feinden, von anderen Religionen, die ersten Christen wurden stark verfolgt. Es gab viele geistliche Irrlehrer schon in den Gemeinden, Verführer. Die Bibel kennt Bedrängnisse von Menschen, tiefe seelische Nöte, Hungersnöte, brutale Kriege, Machtbesessene, Könige, die noch viel egozentrischer waren, als wir das heute haben in unserer Welt. Ausweglose Situationen, also ein Buch voller Krisen, die oft schlimmer waren als unsere heutige. Und das gibt schon so eine neue Perspektive mal auf das, was wir haben und zeigt auch, wie viel Positives wir doch heute noch auch in unserem Land haben, in unseren Gemeinden. Aber das Entscheidende ist, in allen diesen Bedrängnissen gibt es immer nur eine Botschaft von Gott und die zieht sich von vorne bis hinten durch die Bibel. Und diese Botschaft heißt, fürchte dich nicht. Oder anders ausgedrückt, hab keine Angst. Oder noch besser, sei mutig und sei stark. Das kommt in der Bibel hunderte Mal vor, dieser Satz. Und warum sagt Gott so etwas? Na, ganz einfach. Die Krise hat das Problem, dass wir uns fixieren auf das Problem, ja, auf die Herausforderung, auf das, was Not macht, auf den Feind. Und Gott will uns mit diesen Sätzen ermutigen, mal unsere Blicke zu erheben, nach oben zu schauen, zu ihm. Er will uns ermutigen und trösten und aufbauen durch diese Sätze und sagen, es gibt ja noch eine Instanz. Und das bin ich. Das ist der Gott des Himmels, der alles in seiner Hand hält und der Ängste nehmen kann und der im Regiment sitzt, wie das die Reformatoren immer so schön gesagt haben, der eigentlich regiert. Karl Barth hat mal gesagt, es wird regiert. Und er meinte damit nicht die Politiker seiner Zeit, sondern er meinte den allmächtigen Gott. Und gerade in den Bedrängnissen der Zeit gibt es jemanden, der alles in seiner Hand hält. Also nochmal, wir schauen in der Krise immer auf das Irdische, auf die Bedrohung, auf den Feind. Und wir sind manchmal so wie das Kaninchen von der Schlange. Ja, wir erstarren dann. Die äußeren Umstände sind so schlecht und alles geht den Bach runter, auch in unseren Kirchen. Und dann folgt eben diese Angst, diese Vorsicht, dieser Rückzug, die Resignation und dieses unglaublich starke Sicherheitsdenken, was wir haben. Und da setzt die Bibel einen ganz anderen Akzent.
Angenommen, einer unserer Zuhörer findet sich genau in dieser Mutlosigkeit wieder, die Sie gerade beschrieben haben, oder jemand hat Leitungsverantwortung in der Gemeinde und findet die Gemeinde in genau der Situation vor, die Sie gerade geschildert haben. Was können Sie unseren Zuhörern mitgeben, ganz praktisch? Was kann man gegen diese Mutlosigkeit tun?
Ja, das möchte ich persönlich beantworten, weil ich natürlich auch als Rektor der FDH diese Mutlosigkeit mitunter selber auch merke, bei mir. Ja, also was kann man denn überhaupt noch tun in dieser schwierigen Zeit, auch geistlich? Und was mir geholfen hat, sind ein paar Dinge, die ich gerne weitergebe. Zunächst, diese Angst ist nichts Verwerfliches. Angst an sich kannten auch Menschen in der Bibel. Selbst Jesus wird mal als ein angstvoller Mensch bezeichnet im Garten Gethsemane, also vor seiner Kreuzigung. Angst an sich weckt uns ja auch auf, macht uns aufmerksam und ist manchmal auch ein gutes Alarmsignal. Aber Mutlosigkeit ist was anderes. Mutlosigkeit ist verwerflich, denn Mutlosigkeit lähmt und führt zu einer gewissen Erstarrung und auch zu einer gewissen Passivität. Und dagegen wehre ich mich. Und was mir geholfen hat, zunächst der Blick nochmal auf Gott. Es gibt im zweiten Buch Könige eine wunderbare Geschichte zu diesem Thema. Und zwar ist das die Geschichte des Propheten Elisa. Und er war verfolgt vom König von Aram. Und er schickte seine Soldaten in die Stadt, wo Elisa gerade sich aufhielt. Das war die Stadt Dothan. Und in der Nacht kamen also diese Truppen und haben die Stadt belagert. Und als am nächsten Morgen der Diener des Elisa aufstand und rausschaute aus dem Fenster über die Stadtmauer, da sah er ein riesiges feindliches Heer. Und da lief er ganz erschrocken, mutlos und ängstlich zum Propheten. Und Elisa hat dann eine Botschaft für ihn, die auch heute noch gilt. Er sagt zu diesem Diener, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und dann öffnet er praktisch ihm die Augen und Gott öffnet ihm die Augen. Elisa betet dafür und er sieht praktisch die Heere des Himmels als die großen, sicheren Truppen Gottes, die hinter ihnen stehen. Und deswegen ist es wichtig, nochmal in diesen schwierigen Zeiten, in der wir leben, und das will ich ja gar nicht kleinreden, die Herausforderungen sind riesig, auch für unsere Gemeinden, dass wir den Blick erstmal erheben zu Gott. Von Corrie ten Boom habe ich gelernt, einen Satz, der in Krisenzeiten durchhilft und der die Lösung unseres Problems darstellt. Corrie ten Boom war, für die Sie nicht kennen, eine holländische Christin, die im Dritten Reich mit ihrer Familie Juden versteckt hat zu Hause und kam dafür dann ins Konzentrationslager nach Ravensbrück und hat im Konzentrationslager Gottes Nähe und Fürsorge unglaublich erlebt und wurde nach dem Krieg ja eine bekannte Evangelistin und Rednerin. Und von ihr stammt dieser Satz, der mich schon lange begleitet und mein Leben auch tief gemacht hat, ist der Satz, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Also in einer existenziellen, bedrohlichen Situation im Konzentrationslager und sie wusste, der Tod kann kommen und ist unmittelbar nahe, hatte sie Angst. Und ich sage nochmal, Angst ist eine natürliche menschliche Reaktion in Notsituationen, existenzielle Angst hier bei ihr. Mut ist in dem Punkt dann eben nicht Großmäulerei. Mut ist nicht, dass man sagt, ich schaffe das schon alles selbst. Also Leichtsinnigkeit. Mut ist auch nicht Testosteron, wie so bei den Männern oder sowas. Sondern sie sagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Also die eben diesen Blick nach oben hat. Die sieht, der Gott ist der Allmächtige. Und ich kann, egal was kommt, mein Leben ihm anvertrauen. Er ist der gute Hirte. Er wird es gut machen. Er schützt mich. Er trägt mich durch. Und das ist Mut und nichts anderes. Und wenn einer deswegen mutig sein kann, sind es doch wir Christen, weil wir das riesige Chance haben, des Gebetes, des Blickes nach oben, Mut ist Angst, die gebetet hat. Das heißt, wer an Gott glaubt, so will ich das zusammenfassen, den kann die Welt eigentlich nicht schrecken. Wer an Gott glaubt, der weiß, es sitzt einem im Regiment. Und deswegen wünsche ich mir Christen und auch Kirchen und Gemeinden in Deutschland, diese aus dieser göttlichen Gelassenheit heraus nach vorne schauen, mutig in die Zukunft gehen und sich nicht anstecken lassen von der Resignation unserer Gesellschaft. Die wissen, da ist einer, der trägt mich, da ist einer, der auch wiederkommt und der uns zu sich nehmen wird und der mir in schwierigen Zeiten Halt und Kraft geben kann. Deswegen darf ich auch Ziele haben in der Gemeinde, deswegen darf ich nach vorne blicken, deswegen darf ich eine positive Grundhaltung auch ausstrahlen in die Gesellschaft, weil ich weiß, diese Welt ist immer nur das Vorletzte, aber ist nie das Letzte. Seid mutig und stark.